alles glauben.
Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Alles Glauben, dem Podcast über Religionen aus der Hauptstadt, der keineswegs behauptet, man sollte alles glauben. Wir sind in der Humboldt-Universität und laden einmal im Monat einen Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin ein, um etwas aus und in den Religionen besser zu verstehen.
Ja, wir müssen nämlich unbedingt über Rituale reden. Ich habe mal einem Mitbruder geschrieben, dass ich gerade eine Vorlesung über Rituale halte. Und da sagt er, ah super, ich habe auch ein Ritual. Jeden Samstagabend um 21 Uhr trinke ich einen Whisky. Ich muss da ehrlich gesagt ziemlich lachen, weil Rituale, die man so völlig allein vollzieht, die sind ja mehr Selbstpflege. In Ritualen steckt doch viel mehr. Ist eigentlich nicht so ganz privat. Können Sie was mit Ritualen anfangen, Frau Tann?
Ja, ich kann einiges mit Ritualen anfangen. Ich finde, Rituale geben so Sicherheit, Orientierung und auch eine gewisse Form von Halt. Und zum Beispiel spiele ich im Sommer schon seit meiner Kindheit ein paar Mal in der Woche Feldhockey. Also nicht Eishockey, sondern Feldhockey. Und ich würde sagen, ich verbinde ganz gerne in meinen Ritualen Aktion und Kontemplation. Und um das vielleicht nochmal genauer zu verdeutlichen, ich habe im vergangenen Sommer 2025 hatte ich so eine sehr intensive Schreibphase in meiner Promotion. Und dann saß ich hier wirklich stundenlang am Schreibtisch und dann sitzt man immer viel und liest viel und denkt viel und versenkt sich so richtig in Gedanken. Und dann brauchte ich irgendwie ab und zu so ein bisschen Bewegung und habe dann alle paar Stunden so ein paar Klimmzüge gemacht, was ganz belebend war. Und auch ganz gut gegen eine schlechte Rückenhaltung. Also das war ein echt gutes Ritual in der Schreibphase. Aber sonst habe ich auch noch ein religiöses Ritual. Und zwar ist jetzt wirklich sehr basic, aber sonntags in die Kirche gehen ist für mich ein sehr wichtiges Ritual. Das mache ich schon seit meiner Kindheit durch meine Eltern. Also für die war das ein Grundstein in derer Erziehung, uns alle Kinder immer sonntags mit uns in die Kirche zu gehen. Und das ist auf jeden Fall, was meine Woche prägt und was ich auch, wenn ich in der Nähe von meinen Eltern bin, immer gerne mit ihnen zusammen tue. Wie ist das bei Ihnen, Professor Körner? Welche Rituale haben Sie?
Ich erzähle gleich eins, aber ich muss erstmal eine kurze Klärungsfrage stellen. Aktion und Kontemplation. Heißt das, es gibt was ich nach außen tue und das, was ich in meiner inneren Betrachtung, Beschauung, meinem religiösen Empfinden habe, aber also eher sowas wie nichts tun? Oder wie haben Sie es gemeint, Aktion und Kontemplation?
Ja, Kontemplation ist für mich so, wenn man sich in etwas versenkt, was jetzt nicht unbedingt, also es muss jetzt kein aktives Tun sein, sondern eher gedanklich. Also in dem Falle war das jetzt wirklich sozusagen mich mit Gedanken sehr auseinandersetzen und da so richtig sich vertiefen. Und Aktion war der Klimmzug. Also
ja, verstanden. Ja,
die
ja.
Bewegung.
Okay, verstehe.
Das war,
ja, bei mir
das war so
gibt's
gemeint.
Verstehe. Mhm. Genau, also danke, dass Sie gefragt haben, was bei mir so das Ritual ist. Und das, was es wirklich jeden Morgen gibt, als erstes, wenn ich fertig geduscht und rasiert bin, dann gehe ich raus. Wir wohnen hier auch direkt gegenüber von einem Park. Und da renne ich zwar ein bisschen, aber das Wichtigste ist, ich mache dann, wenn ich kurz gerannt bin, was wirklich Religiöses. Und zwar, ich bete die Psalmen. Und zwar die Psalmen, also es sind Gebete, die 3000 Jahre alt sind. Die Menschen, genau diese selben Psalmen, die ich dann bete, die beten an diesem Tag, an diesem Morgen auch Menschen auf der ganzen Welt, weil die zu dem sogenannten Stundenbuch der katholischen Kirche gehören. Also kann man sich dann vorstellen, dass der gefangene Priester in Vietnam, ja, oder die Gemeinschaft in Südamerika, ja, die beten alle genau diese Psalmen und das macht mir große Freude.
Und jetzt haben Sie gesagt, wir haben noch eine dritte Stimme heute zu Gast.
Genau.
Ich würde die dritte Stimme mal kurz vorstellen. Und unbedingt. Zwar ist das Professorin Mira Sievers. Sie ist islamische Theologin und Professorin für islamische Theologie an der Universität Hamburg. Sie hat islamische Theologie vor allen Dingen in Frankfurt studiert. Und zwischendurch war sie auch im Libanon, in Ägypten und in der Türkei. Sie war auch mal an der Humboldt-Universität zu Berlin und zwar als Juniorprofessorin. Jetzt ist sie an der Universität Hamburg und leitet dort auch die Akademie der Weltreligionen. Herzlich willkommen, Professorin Mira Sievers. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Alles im Gespräch.
Ja, also hast du Lust, Mira, selber mal zu erklären, was ein Ritual für dich ist oder wie man das überhaupt als auch Wissenschaftlerin fassen kann?
Naja, man kann an dem Beispiel, finde ich, sehr schön sehen, ein Problem, was man als muslimische Theologin sehr häufig hat. Es ist ein Begriff, wo ich mich dann erstmal frage, wenn ich jetzt in Traditionstexte schaue, wie kann ich das ins Arabische übersetzen? Wo finde ich das? Und das, was mir da am nächsten liegt, ist der Begriff der Ibada oder der Ibadat, der gottesdienstlichen Handlungen, wobei man dann an Gebet und Fasten, Pilgern und so weiter denkt. Aber wenn es jetzt um Ritual als einen religionswissenschaftlichen Fachbegriff geht oder vielleicht einen katholisch-theologischen Fachbegriff, dann würde ich eher sagen, lieber Felix, du bist der König der Definitionen, versuch du es mal.
Also, ich bringe sogar eine Definition, wenn du willst, die gar nicht nur religionswissenschaftlich ist, sondern die Rituale allgemein betreffen. Ich sage nämlich, man kann sich's merken mit den 4 S. Standard, Struktur schaffen, Symbol und Szene. Also, was ist ein Ritual? Ist eine Handlungsfolge, die standardisiert ist. Das heißt, es gibt eine bestimmte, immer wiederkehrende und wiedererkennbare Form. Aber das heißt nicht völlig unwandelbar. Das zweite, strukturschaffend. Ja, sowas geschieht auch, um eine Gemeinschaft darzustellen, zu schaffen, zu erleben und eben so eine Gemeinschaft auch mitzuerleben, ja klar. Dann Symbol. Man bringt damit eine Wirklichkeit zum Schwingen, eine andere Welt, die nicht so zur Alltagserfahrung oder dem normalen politischen oder so gehört. Und Symbol heißt natürlich auch, ist immer verschieden deutbar. Und was ich mit Szene gemeint habe, das ist mir schon auch wichtig, das hat immer was Inszeniertes. Nicht künstlich, aber es gibt einen Anfang, es gibt ein Ende, es gibt vielleicht eine besondere Sprache, es gibt besondere Bewegungen, manchmal sogar besondere Kleidungen. Also das ist erstmal so die allgemeine Weise, wie ich ein Ritual einfach definiere. Handlungsfolge, die standardisiert ist, strukturschaffend ist, symbolisch und inszeniert ist.
Finde ich sehr spannend, deinen Definitionsvorschlag. Also ich würde sagen, Ritual gehört aus so einer wissenschaftlichen Perspektive definitiv zu den umstrittenen Konzepten. Mhm. Und ich finde, ein Punkt, und das wäre Punkt 3 deiner Definition, ist gerade jetzt in der islambezogenen Debatte sehr relevant geworden, nämlich die Frage nach der Symbolik. Ein sehr einflussreicher amerikanischer Wissenschaftler, Kevin Reinhardt, beschäftigt sich in einem Text mit den Symbolisten, diejenigen, die sozusagen in den islamischen Rituale Symbolik deuten möchten. Und er wendet sich sehr stark dagegen, also gegen die Frage, ob es einen Symbolcharakter hat. Weil Symbol heißt ja, im Prinzip ist es eine Sonderform des Zeichens. Also, ne, also wir haben ein Teil eines Rituals steht für etwas anderes, das nicht es selbst ist. Mhm. Und dann ist die Frage, wofür steht eigentlich genau was? Und Das finde ich aber gerade an deinen Definitionen häufig so gut, lieber Felix. Du sagst ja immer, du bringst das klar auf den Punkt und dann kann man eben auch darüber diskutieren.
Ja, genau. Übrigens, zu der Frage, sind islamische Rituale symbolisch, noch folgende Geschichte. Ich hatte mal eine iranische Delegation, als ich noch in Rom unterrichtet hatte. Und einer der Professoren wollte über das Ritualgebet jetzt reden und meinte, es ist besonders theologisch und wissenschaftlich und spannend, wenn er das ganz anders versteht als wahrscheinlich die allermeisten Muslime. Und hat gesagt, ja, also das Ritualgebet kann man jedem empfehlen, denn weil man sich da so weit nach vorne beugt, kann man medizinisch nachweisen, dass es gut für die Durchblutung der Nase ist oder so. Ja, also da war natürlich dann der Vollzug selber schon der Sinn. Und es war für meine Begriffe dann gar kein religiöses Symbol mehr. Also ich würde ja sagen, ein religiöses Ritual hat immer etwas damit zu tun, mich in Beziehung zu Gott zu bringen.
Uns. Genau, ja. Das habe ich mich nämlich jetzt auch gefragt. Ich finde die Eselsbrücke sehr gut mit Standard, Strukturschaffung, Symbol, Szene. Und bei Symbol kommt jetzt schon so ein bisschen durch. Es geht um, also es wird eine andere Ordnung irgendwie sichtbar. Da können wir jetzt sagen, okay, das hört sich so ein bisschen religiös an. Aber was ist jetzt genau ein religiöses Ritual? Also Sie haben schon gerade gesagt, es geht um die, also darum, dass ich in Beziehung zu Gott trete. Aber was passiert da genau? Also was erlebt man da?
Es geschieht vielleicht nicht durch Symbolik, sondern durch die Tatsache. Und das wäre jetzt schon tatsächlich vielleicht eine sehr islamische Perspektive darauf, oder zumindest eine muslimische, zu sagen, also die gottesdienstlichen Handlungen sind Handlungen, die Menschen vorgegeben sind. Und es sind Handlungen des Gottesgehorsams, wenn man sie erfüllt, wäre so eine, glaube ich, sehr traditionelle Herangehensweise daran. Das heißt, dadurch, dass man diese gottesdienstliche Handlung tut oder vollzieht, vollzieht man eine Handlung des Gottesgehorsams und darin bezieht man sich natürlich auf Gott. Und das wäre vielleicht die zentralere Dimension aus einer muslimischen Sicht als die Frage, wofür ist das ein Symbol?
Es gibt ja eben diese vielen Rituale im Islam. Wallfahrt würde mich besonders interessieren. Kannst du dazu noch was sagen? Also du hast ja sowas auch schon mal erlebt und mir damals auch Fotos geschickt. Das war mir ganz klar, dass du jetzt auch eine große Begeisterung dabei empfindest, eine Bewegung. Ich habe auch mal gehört, dass Menschen, die auf die Wallfahrt gegangen sind, danach als wirklich veränderte Menschen zurückgekommen sind. Willst du zu diesen Dingen was sagen?
Also klar, kann ich gerne machen. Also ich meine, Wallfahrt, da gibt es ja sozusagen einmal die ganz bekannte, also das ist die Hajj, die Pilgerfahrt nach Mekka, die jeder Muslim, jede Muslimin einmal im Leben tun sollte. Es gibt noch sozusagen die kleine, wird das manchmal genannt, die Besuchspilgerfahrt, die Umrah. Das ist die, die ich gemacht habe, die eben nicht zu diesen ganz bestimmten Tagen stattfindet. Also die Hajj findet eben in einem bestimmten Monat, im 12. Monat des islamischen Kalenders statt, des Mondkalenders. Und die Besuchsfahrt, die kann man jederzeit machen, ist nicht an eine bestimmte Zeit gebunden. Und tatsächlich ist es auch so, dass eben die Hajj, also wird eben deswegen manchmal als große Pilgerfahrt bezeichnet, weil es noch weitere Elemente gibt, die bei der Umrah nicht vorkommen. Bei der Umrah ist es wirklich das, was ich eben genannt hatte, also das Umkreisen, das siebenmalige Umkreisen der Kaaba, also dieses schwarzen, würfelartigen Gebäudes in der unverletzlichen Moschee, in der Masjid al-Haram in Mekka. Und darauf folgt der sogenannte Sa'i, also das Hin- und Hergehen zwischen den beiden Hügeln, Safa und Marwa. Und das ist tatsächlich auch schon der Kern des Ganzen. Das Ganze vollzieht man in einem besonderen Zustand, dem sogenannten Ihram. Es ist ein Pilgerzustand, in dem bestimmte Dinge verboten sind. Und das sind teilweise auch ganz kleine Details. Also zum Beispiel, man darf sich keine Haare auszupfen. Ah, ja. Dann fragt man sich, was ist das eigentlich für ein Detail? Vielleicht hier nochmal in Klammern, hier steht Kurzfassen auf meinem Erinnerungszettel, aber ganz, ganz kurz gesagt, viele islamische Rituale beruhen darauf, dass man Dinge nicht tut. Zum Beispiel die Reinheit, die rituelle Reinheit, das ganz normale Körperfunktionen, wie zum Beispiel, dass man auf Toilette geht, dass man sich dieses Toilettengangs enthält während der Reinheit. Wenn man sozusagen auf Toilette gegangen ist, muss man eine Gebetswaschung vollziehen. Oder ganz klar natürlich das Fasten, also dass man beim Fasten sich des Essens zeitweise enthält. Und eben im Ihram enthält man sich bestimmter Dinge zeitweise, zum Beispiel das Kürzen der Haare oder das Auszupfen von Wimpern, ja, oder solche Dinge. Also, aber auch zum Beispiel sexuelle Handlungen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und das sollte man, denke ich, auch im Hinterkopf behalten.
Ich habe jetzt noch eine andere Frage, und zwar beim Stichwort. Das fand ich total spannend, dass das dann endet mit dem Haare schneiden. Ich habe jetzt auch noch eine andere Frage, und zwar, ist das Kopftuch für Sie auch ein Ritual?
Also die Frage finde ich nicht ganz leicht zu beantworten. Ich würde dazu tendieren, ja zu sagen. Und zwar deswegen, weil ich mich frage, was es sonst ist. Also die Frage ist, also wenn wir es mit Normen zu tun haben, dann können das ja ganz unterschiedliche Normen sein. Zum Beispiel die Norm, dass ich nicht stehlen soll oder nicht betrügen soll oder nicht töten soll. Das ist eine islamische Norm, es ist auch eine christliche Norm, es ist ein europäischer Wert, vielleicht würde der eine oder andere behaupten. Aber eigentlich ist es natürlich eine universale Norm. Also es ist eine Norm, die wir befolgen, weil wir Menschen sind. Also es ist eine Moralnorm. Und das unterscheidet sich ja von solchen spezifisch religiösen Normen, die ich als Muslimin befolge, weil ich Muslimin bin. Und das finde ich eigentlich wichtig, dazwischen zu unterscheiden auf einer beschreibenden oder analysierenden Ebene. Weil wenn jetzt der Koran über solche Dinge spricht, wird da natürlich gar nicht so klar unterschieden, sondern es ist ein Gebot, so wie es auch eines der 10 Gebote ist, nicht zu töten. Und so ist auch dann die Pilgerfahrt ein Gebot, ja. Aber das unterscheidet sich ja, und zwar dadurch, und das ist eine Unterscheidung, die eben auch der Koran selbst kennt. Es gibt sozusagen religiöse Lebensweisen, Bestimmungen oder Normen der religiösen Lebensweise. Das wird im Koran als Shira oder als Minhaj bezeichnet. Und es gibt solche, die eben eher mit dem Guten zu tun haben. Und ich persönlich würde sagen, es mag eine moralische Beweggrund für verschiedene Frauen geben, die das Kopftuch tragen und sagen, das hängt jetzt zusammen beispielsweise mit einer Form von Zurückhaltung, in dem Geschlechterbeziehungen. Aber die kann man natürlich auch anders ausdrücken als durch ein Hijab oder ein Kopftuch, also eine sozusagen speziell mit Muslimen assoziierten Kleidungsform. Aber wenn wir jetzt mal im religiösen Kontext bleiben, wäre mein Lieblingsritual, und das habe ich tatsächlich erst gemerkt, und da hast du meine Begeisterung vor einigen Jahren herausgehört, im Kontext der Pilgerfahrt tatsächlich die Umkreisung der Kaaba, der Tawaf. Das ist etwas, was ich sehr tief empfunden habe, ja, und zwar nicht durch das Sehen der Kaaba, was natürlich für ganz, ganz viele Muslime und Muslime eine wichtige Rolle spielt, wenn man zum ersten Mal in seinem Leben die Kaaba sieht, sondern die Dauer der Umkreisung, die in meinem Fall sehr lange war. Also es hat lange gedauert, 7-mal die Kaaba zu umkreisen, viel länger, als ich mir das vorher vorgestellt hatte.
Interessant, ja.
Und während man die Kaaba umkreist, darf man sozusagen freie Bittgebete sprechen. Und ich fand das ganz interessant, dass, also das habe ich dann nachher selbst oder auch währenddessen schon selbst wahrgenommen, man bittet dann um bestimmte Dinge, aber so nach einer halben Stunde hat man dann schon um ganz viele Dinge gebeten. Und dann, wie geht es dann weiter? Es ist nicht, dass einem das ausgeht, so war es jedenfalls nicht bei mir, sondern ich hatte diesen starken Eindruck, dass eigentlich deutlich geworden ist im Laufe dieses Rituals, was mir im Leben besonders wichtig ist, worum ich besonders bitten möchte, was für mich von übergreifender Bedeutung ist und andere Dinge, wo ich vorher vielleicht gedacht habe, darum werde ich bitten, wenn ich in Mekka bin, die sind auf einmal total in den Hintergrund getreten. Und das ist etwas, was mich unglaublich fasziniert hat, weil das eine Kraft dieses Rituals in meiner individuellen Erfahrung war, die ich vorher gar nicht erwartet habe, aber von der ich nachher begeistert war.
Wahnsinn, ja. Ich kann vielleicht auch sagen, dass der Ritus korrigiert immer noch mal unsere Frömmigkeit, unser Gottesverständnis, auch das, was wir als Gottes Willen bisher verstanden haben, ne? Oder? Also weil plötzlich relativiert sich alles und ergibt sich auch noch mal in einem neuen Licht, oder? Ist es jetzt falsch verstanden?
Nein, also ich habe das in diesem Fall so empfunden. Also tatsächlich, das war, fand ich, eine ganz total spannende Erfahrung. Mhm. Ja, aber das wäre etwas, wo ich tatsächlich jetzt euch gerne etwas fragen würde. Das drängt sich mir die ganze Zeit natürlich auf, weil Dinge, also ich habe gesagt, ein islamischer Bezugskontext ist die Rede von den gottesdienstlichen Handlungen. Jetzt hätte ich katholisch die Rede von den Sakramenten erwartet bei euch. Und die Frage ist, was macht ein Sakrament zum Sakrament? Also ist es tatsächlich so, dass ein Sakrament etwas mit mir tut? Ist das so ein bisschen sowas Mystisches, wo dann sozusagen in der Wandlung wirklich Wein zu Blut wird und Brot zu Fleisch? Also dieses mystische Element interessiert mich total, weil ich glaube, dass es das islamisch so vielleicht nicht gibt. Aber vielleicht sind das auch nur meine krassen katholischen Vorurteile, die ich jetzt hier habe.
Ich kann ja mal erzählen, welches mein Lieblingssakrament ist. Also mein Lieblingssakrament ist tatsächlich die Taufe. Ich finde für mich persönlich und grundsätzlich für die katholische Kirche, glaube ich, die Taufe so, ist eigentlich für mich das zentrale Sakrament. Ich finde auch mein Tauftag ist der 27. Mai und ich habe zu meiner Taufe von meiner einen Patentante, die ist Französin, so eine Kette bekommen mit meinem Namen und dem Taufdatum. Und ich finde das nicht banal, ich finde das ziemlich wichtig, das irgendwie auch so zu begehen oder ein bisschen zu feiern, weil wir glauben, dass mit dem Sakrament der Taufe der einzelne Mensch sozusagen ihm eine Beziehung zu Gott nochmal ganz aktiv ermöglicht wird. Und ich finde, also in der katholischen Kirche wird man ja auch häufig als Kind getauft, was ich auch sehr schön finde, weil es einem ja auch ermöglicht, als Kind sozusagen sich, also in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden und so da begleitet zu werden von Eltern, von Paten, von Familie. Ich glaube, viele Leute heutzutage haben damit auch teilweise ein Problem oder denken irgendwie, ah, dann kann man sich ja gar nicht entscheiden als Kind. Man wird ja da einfach so es muss dann einfach irgendwie so sein, aber ich habe das ehrlich gesagt nie so empfunden, sondern ich habe das immer als sehr schön empfunden und bin sehr dankbar sozusagen, dass ich da so begleitet wurde, schon als Kind. Also dass mir schon sehr früh sozusagen diese Tür überhaupt geöffnet wurde. Also ich sehe das, kann das so sehen. Genau, wir haben ja 7 Sakramente und ich würde sagen, für mich sind das sozusagen sichtbare Zeichen von, ja, von so einer Heilswirklichkeit, von der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Heilswirklichkeit ist ja natürlich jetzt auch ein großes Wort, aber sozusagen, ich glaube, es ermöglicht dem einzelnen Christ an bestimmten Punkten in seinem Leben diesen verborgenen Gott doch irgendwie lebendig werden zu lassen und sichtbar werden zu lassen und so ein bisschen in Anführungsstrichen greifbar werden zu lassen. Und und sonst, Professor Körner, was sagen, was sind für Sie Sakramente?
genau. die Sakramente des neuen Bundes, also das sind die Sakramente der Kirche, vermitteln die Ostererfahrung. Darum geht es eigentlich. Die Grunderfahrung der Christenheit ist ja der am Kreuz zu Tode gequälte Jesus, ist auferstanden und jetzt lebendig für uns da und zieht uns hinein in die Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater, den Gott Israels. Ja? Also Vermittlung, ist es mystisch, hast du gefragt? Mystisch im Sinne von, es kann eine ganz befreiende und Gottesgemeinschaft schenkende Erfahrung sein, ja. Aber das muss es nicht sein. Es gibt auch Menschen, das habe ich jetzt auch ein bisschen von dir, Mira, nochmal gelernt, es gibt Menschen, die jahrzehntelang ohne große Theorie zu haben und das bedeutet oder das kommt da und daher zu denken, einfach diese Erfahrung machen, ich darf daran teilnehmen und ich bin Teil dieser Gemeinschaft und Gott schenkt mir diese Communio, diese Gemeinschaft, ja. Ohne, dass das eine mordsaußerordentliche Erfahrung ist, über die dann auch reden wollen oder so.
Ja, aber lieber Felix, das ist mir noch nicht ganz klar geworden.
Los geht's.
Also das klingt, was ihr gesagt habt, klingt jetzt sehr gläubig, ja, und sehr katholisch. Also das ist so ein bisschen so die Antwort, die man erwartet. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr seid ein Nicht-Katholik oder eine Nicht-Katholikin. Was heißt das jetzt, dass Jesus Christus wirklich da ist? Also es klingt für mich doch am Ende natürlich dann sehr rational. Also man kann das nicht physikalisch, naturwissenschaftlich untersuchen. Aber es klingt doch irgendwie so, als würde da ja wirklich was passieren. Also würdest du jetzt sagen, wenn du das jetzt vergleichst, beispielsweise die Kommunion, die Eucharistie mit dem islamischen Ritualgebet, weiß ich nicht, ob man das vergleichen kann, aber man kann es ja mal versuchen. Jetzt ist ja das Ritualgebet kein Sakrament. Und Sakrament, da steckt ja das Wort heilig drin. Also das heißt, die Frage ist für mich, was heißt es, Jesus Christus ist wirklich da? Also ich meine, für euch ist ja Jesus Christus Gott. Das heißt, was heißt Gott ist wirklich? Natürlich ist Gott wirklich da, aber der ist ja immer wirklich da. Der ist ja auf jeden Fall bei meinem Ritualgebet genauso wirklich da, wie er jetzt bei der Kommunion wirklich da ist. Also was ist dieses Element des Besonderen? Was unterscheidet das Sakrament vom Nicht-Sakrament?
Genau. In diesen Feiern der Kirche, wo auch die Kirche offiziell und in dieser Tradition, die von Jesus selber kommt, mit der Handauflegung der Apostel an die nächste Generation, bis heute tätig wird. Ja, da ist dieses Grunderlebnis der Christenheit, er ist wahrhaft auferstanden, dir so sicher zugesagt, dass du es erleben kannst, was auf Erden sein kann, ist mir jetzt schon gegenwärtig. Ja, also es ist alles schon geschenkt. Ja, das ist der Clou der Sache.
Darf ich da nochmal einhaken? Also ich glaube, was man auch nochmal wichtig ist bei den Sakramenten aus meiner Perspektive, ist so ihr konstitutiver Charakter für die Kirche. Also man wird ja aufgenommen, deswegen ist auch die Taufe wirklich mein Lieblingssakrament, weil ich das so bedeutend für mich finde, man wird aufgenommen in die Gemeinschaft der Gläubigen. Und zwar nicht nur der katholischen, sondern wirklich auch der Christen allgemein. Also das finde ich auch sehr wertvoll irgendwie für mich, weil Christentum hat ja auch durchaus die Orthodoxen, dann die Protestanten. Also es ist eine sehr große Vielfalt, die wir da irgendwie haben, in die man aufgenommen wird. Und die Sakramente haben einen konstitutiven Charakter sozusagen für die Kirche. Also das ist im Zweiten Vatikanischen Konzil, so ein Konzil, was 1965 mal gab, hat man sich viel über die Kirche, wie sie so sein soll, wie sie aktuell ist und wie ihre Strukturen sein soll, also das nennt man Ekklesiologie, sich darüber viel Gedanken gemacht und da haben die Sakramente schon eine sehr wichtige Funktion, weil dadurch, dass sozusagen dann diese 7 Sakramente von den Gläubigen vollzogen werden und von Gott sozusagen ermöglicht werden, also dass Gott sich sozusagen, der ja irgendwie verborgen ist, da sich offenbart und irgendwie für den Einzelnen da ist, aber auch in einer Gemeinschaft, weil meistens wird man auch zum Beispiel Erstkommunion wird man meistens in einer Gruppe, also man ist ja meistens nicht alleine, sondern da sind dann noch so vielleicht so irgendwie 20 andere junge Kinder, die auch ihre Erstkommunion empfangen. Also es hat durchaus, glaube ich, auch einen Aspekt der Gemeinschaft, die sozusagen dann Kirche überhaupt sich formieren lässt. Ich würde sagen, das ist schon noch ein Unterschied zu einem Gebet, was man jetzt sozusagen katholischerseits, ich kann da so überall ständig beten und das auch irgendwie sehr frei gestalten, wann, wie ich das jetzt machen will. Also theoretisch auch beim Klimmzug machen, könnte ich das auch machen.
Ich sag ja, also ich will jetzt nicht das Thema komplett auf die Sakramente ummünzen, aber für mich ist es immer noch nicht ganz klar. Ich würde euch jetzt sagen, ihr habt euch immer noch nicht ganz klar dazu geäußert.
Weil das ist der Glaube,
das ist ja der Glaube, der da aus dir spricht und den ich sehr respektiere. Ich würde natürlich sagen, das ist, also ich habe meinen muslimischen Glauben ja auch, aber was ich nicht verstehe, ist, warum diese Vermittlung, warum das am Sakrament so sehr hängt. Das ist nicht klar. Also was ist die Verbindung davon? Was heißt, ich darf daran glauben? Ich darf mich von der Freude leiten? Also was ist der genaue Zusammenhang von der Handlung, der Taufe, der Kommunion, der Priesterweihe hin zu diesem Glauben. Also das heißt, das scheint ja was ganz anderes zu sein, als das, was ich alles über Rituale aus einer islamischen Sicht gesagt habe. Mhm. Weil, ja. Weil ihr sprecht sehr, sehr viel über den Glauben. Mhm.
Ja, wobei, also jetzt Glaube nicht nur meint, ich muss da halt so eine Zusatzannahme machen, die ich jetzt nicht sehe, sondern der Glaube ist eben die Christusgemeinschaft. Und was ist das Besondere an den Sakramenten? Das ist, dass die eben auf Jesus selbst zurückgehen oder besser gesagt, das wäre ja noch so rückwärts gedacht, von Jesus selber gewollt sind. Ja, also du stehst dann eben in dieser lebendigen Gemeinschaft mit dem ewigen Leben in der ewigen Gemeinschaft mit Gott. Ja, also das ist der weil das eben von Jesus selber kommt und Jesus auferstanden ist. Also es ist jetzt nicht Erinnerung in dem Sinne von ich gebe mir Mühe, sondern seine Präsenz. Er selber ist, so können wir das formulieren, Subjekt seiner Memoria. Er bringt sich uns selber ins Gedächtnis, in das Bewusstsein. Ja, das ist er schon selber. Klar, ich verstehe, dass du sagst, da sind jetzt Zusatzannahmen drin, aber wenn du dir klar machst, was die Auferstehung Jesu bedeutet, dann springt es automatisch da raus. Nochmal Blick auf junge Menschen, Mira. Ich habe den Eindruck, dass Muslime und Musliminnen in unseren Breiten, aber schon auch in sehr vielen Ländern mit größerer Begeisterung die Ibadat, die Gottesdienstformen mitvollziehen, als man das in den christlichen Kirchen findet. Vielleicht täusche ich mich, ich habe jetzt keine Statistik, aber mir hat sogar mal jemand die Frage vorgelegt, was machen die Muslime richtig, dass die so viele junge Leute haben? Also überhaupt die ganze Frage, können wir was voneinander lernen? Ja, in Bezug auf die Weitergabe des Glaubens, so ein bisschen komisches Wort, aber Feuer in der nächsten Generation anzuzünden oder brennen zu lassen. Ja? Klappt da nicht die Weitergabe der Gottesdienstformen und auch der Identifikation mit der Glaubensgemeinschaft bei euch mehr als bei uns? Hast du eine Idee, woran es liegt und was können wir voneinander lernen?
Alles Glauben ist ein großartiger Titel für euren Podcast, also gerade in der Vieldeutigkeit. Aber er setzt natürlich auch den Glauben sehr zentral, was eine spezifisch christliche, würde ich schon sagen, Perspektive auf Religion ist. Noch so ein weiteres Wort, was sehr stark christlich geprägt ist. Und dann ist natürlich die Frage, was geben wir eigentlich weiter, wenn wir Rituale sozusagen unseren Kindern beibringen? Und da würde ich eben sagen, also alles Glauben oder alles Handeln. Also es ist eben Handeln auch, was man hier weitergibt, und Glaube auch, aber ob das identisch ist, die Weitergabe sozusagen der Ritualpraxis und des Glaubens, das weiß ich nicht. Bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so ist. Also die Begeisterung für Rituale, ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt, an dem man das Ganze festmachen kann. Also die Frage ist wahrscheinlich auf einer weiteren Ebene auch, wie verbunden fühlen sich Menschen überhaupt der eigenen Religion. Also ich würde eben gar nicht sagen, dass mit den Ritualen ein so konkreter Glaube vermittelt wird oder ausgedrückt wird. Also das würde mir ganz schwer fallen, das so auszudrücken, sondern die Rituale gehen zurück im Hinblick auf die Quelle ganz stark auf die Hadithe. Und die Hadithe sind ja eine textliche Form der Sunna. Die Sunna ist sozusagen die vorbildliche Handlungsweise des Propheten. Das heißt, wenn ich Rituale vollziehe, dann lebe ich in gewisser Weise so, wie der Prophet gelebt hat und wie der Prophet seine Gottesbeziehung gestaltet hat. Vielleicht kann man das so ein bisschen annähern. Und das wird ja bei sehr vielen Dingen getan. Bevor ich jetzt einen Schluck Wasser trinke, sage ich Bismillah im Namen Gottes und beziehe mich auf die Sunna des Propheten. Also ich versuche so, meinen Schluck Wasser zu trinken, wie der Prophet den Schluck Wasser getrunken hat.
Ich habe jetzt noch mal eine ganz kurze Frage und eine ganz kurze Antwort. Und zwar würden Sie zustimmen, okay, dass man sagen könnte, da sozusagen der Unterschied, weil ich habe es so wahrgenommen, dass sozusagen für Sie in den Sakramenten sozusagen der Glaube aus christlicher Perspektive oder aus katholischer Perspektive eine sehr starke Rolle spielt. Könnte man dann sagen, in einem Ritualgebet, so wie Sie es jetzt vorgestellt haben, bildet sich eigentlich eher so ein Habitus. Also da bildet sich sozusagen bei dem Menschen, der das dann vollzieht, wie ein verinnerliches Denksystem und vor allen Dingen auch Handlungssystem. Und deswegen vollzieht man ein Ritualgebet, dass sozusagen dieser Habitus sich immer weiter bildet. Also bin ich da auf der richtigen Spur oder würde man, also...
Da sind Sie total auf der richtigen Spur. Das ist eine ganz, ganz klassische Frage in der islamischen Theologie. Wie verhält sich der Glauben zum Handeln? Und es ist eigentlich eine Extremposition gewesen, dass man gesagt hat, wer nicht handelt, der hat keinen Glauben. Also das war eher eine Extremposition. Ich würde sagen, gerade im sunnitischen Kontext hat sich ab einem gewissen Zeitpunkt eher so ist die Position Mehrheitsmeinung geworden, die gesagt hat, der Glaube ist sozusagen das für Wahrhalten im Herzen, ja, das ist das Primäre, und dann das Bekenntnis mit der Zunge, das genügt, dass ich jemanden als muslimisch anerkenne und auch als gläubig in dem Sinne. Aber sozusagen die Handlungen des Gottesgehorsams folgen aus diesem für Wahrhalten und sind nicht selbst der Glaube. Ich glaube, ich habe eine etwas nüchterne Definition vom Sakrament erwartet, als ich sie bekommen habe. Aber das Problem liegt ja nicht bei der Antwort, sondern vielleicht bei der Erwartungshaltung von mir. Also ich habe eben, glaube ich, also das klingt für mich sehr, also es klingt für mich tatsächlich sehr gläubig, aber in einem positiven Sinne durchaus. Also wenn du eben sagst, das ist die Christusgemeinschaft, aber zu sagen, der Glaube ist die Christusgemeinschaft, ist, glaube ich, für jemanden, der vielleicht nicht selbst in Christus Gemeinschaft lebt oder diese nicht empfindet, keine sehr verständliche Definition. Also ich glaube, darum geht es. Es ist sozusagen, ich würde sagen, eine voraussetzungsvolle Definition. Aber das heißt ja nicht, dass es eine unüberzeugende Meinung ist. So würde ich es jetzt überhaupt nicht verstehen. Die Frage ist, kann man verstehen, was christlicher Glaube ist, wenn man nicht Christ ist?
Ja, ganz wichtige Frage. Also wenn du nicht ein bisschen berührt bist von der Ostererfahrung, von der Auferstehung, dann kannst du eigentlich nur darüber reden, aber nicht davon. Glaube ich schon.
Alles klar?
Ja, also ganz spannend und mir auch einen sympathischen Akzent fand ich. Weg von dieser Deuterei. Ja, also sagen, die Niederwerfung ist halt Audienzverhalten und dann kann man wirklich, so habe ich auch früher, wenn Menschen sich für den Islam interessiert haben, oft die islamischen Vollzüge erklärt. So hört man es natürlich auch von Muslimen oft, aber jetzt von Mira Sievers zu hören, es geht um den Vollzug selber und die Bedeutungen, die können dich auch in die falsche Richtung deuten, ja, die können dich wegbringen, ja, fand ich wirklich eine sehr gute Akzentsetzung, die ich auch, ehrlich gesagt, für meine eigene Weise mit den Ritualen der Kirche umzugehen, sehr gut nachvollziehen kann.
Was ich sehr mitnehme, ist, dass für Professorin Mira Sievers das Kopftuch durchaus auch ein Ritual ist, fand ich sehr spannend, dass sie das für sie auch eine Form von Dankbarkeit ist. Genau, das nehme ich sehr mit. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zur letzten Kategorie, alles Gute und bis zum nächsten Glauben, in der wir uns immer gegenseitig ein Wort des Monats vorstellen.
Alles Gute und bis zum nächsten Glauben.
Ich kann jetzt mal anfangen. Mein Wort des Monats ist Ankerplatz. Ich finde, dass im Zuge der Vorbereitung auf diese Folge ist mir das irgendwie in den Kopf gekommen, weil das für mich ein anderes Wort für Ritual ist. Vielleicht ein bisschen mehr aus dem Alltag. Und genau, weil ich finde, Rituale sind für mich irgendwo, haben für mich die Funktion, mich zu verankern an einem bestimmten Ort. Und deswegen Wort des Monats Ankerplatz. Was ist Ihr Wort des Monats?
Ja, genau. Das war natürlich schon so ein bisschen gefunden im Blick darauf, dass wir über Rituale reden werden. Und da kam mir ein Wort, das eigentlich ein bisschen brutal klingt, nämlich wer mit Ritualen nichts anfangen kann, nicht so da drin ist, der hält Rituale oft für Brimborium. Brimborium. Also überflüssig, Ausschmückung, kann man weglassen, drumherum Gefasel, ja, Brimborium. Aber dann habe ich nochmal nachgeschaut, wo kommt das eigentlich her? Und lustigerweise hat das sogar ausdrücklich was mit Ritualen zu tun, sogar mit dem Ritual, das ich jeden Morgen mit Begeisterung vollziehe, nämlich im Park das Stundenbuch beten. Das Stundenbuch der Kirche, diese uralten Gebete, die heißen auf Lateinisch Breviarium, also kurzes Büchlein heißt es eigentlich, ja. Und von diesem Breviarium, oder dann auf Deutsch kann man auch sagen Brevier, Breviarium, kommt das Wort Brimborium, ja. Aber wer es nur von außen sieht und nicht empfindet, worum es da geht, die Osterfreude feiern zu dürfen, für den ist es dann eben nur Überflüssiges drumherum.
Ja, dann bleibt uns, glaube ich, nur noch zu sagen, alles Gute und bis zum nächsten Glauben.
Und glauben Sie nicht alles, was man Ihnen sagt.
Das war die neue Folge von Alles Glauben. Wir hoffen, ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast. Und eine richtig große Freude macht ihr uns, wenn ihr diesen Podcast mit 5 Sternen bewertet. Alles Gute euch und bis zum nächsten, letzten Dienstag im Monat.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.